Mein Name ist Jakob Feistauer.
Und ich bin Katharina Kracht.
Wir sind Betroffene sexualisierter Gewalt der Evangelischen Landeskirche Hannovers.
Und in diesem Podcast reden wir über unsere Erfahrungen mit der Kirche und über Aufarbeitung.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vertuschung beenden. Das Thema ist heute mal wieder Schutzkonzepte. Und bei dem Thema Schutzkonzepte soll es heute insbesondere um Inklusion gehen. Denn Schutzkonzepte sind super, aber wenn das Thema Inklusion nicht mitgedacht ist, dann wirken sie nicht wirklich.
Und wir freuen uns deswegen auch so sehr, weil wir eine Expertin in diesem Bereich heute zu Gast haben. Das ist Yvonne Öffling von der Fachstelle für Prävention Amina e.V. Herzlich willkommen, Frau Öffling.
Ja, danke für die Einladung.
Schön, dass Sie da sind.
Frau Öffling ist also wirklich schon sehr lange in dem Bereich unterwegs und sie hat ein Diplom in sozialer Arbeit, einen Master in Sozialmanagement. Sie hat fürs Bayerische Rote Kreuz gearbeitet, die katholische Jugendarbeit beraten und ist jetzt auch schon seit 2012 bei Amina e.V. Zusätzlich ist sie auch noch Vorstand der Deutschen Gesellschaft für Prävention und Intervention bei Kindesmisshandlung, also ein Ehrenamt zu der vielen Arbeit. Haben wir das so ganz richtig dargestellt?
Das ist richtig, wunderbar.
Wir sind ja in Kontakt, weil Sie auch viel Erfahrung mit der Schutzkonzepteentwicklung haben, auch im Bereich der evangelischen Kirche. Sie haben, wenn ich das recht verstanden habe, zum Beispiel evangelische Schulen beraten.
Mhm.
Und Sie haben aber auch Erfahrungen mit Jugendreisen in der evangelischen Kirche.
Genau.
Besonders so Zeltlager und so Schutzprozesse in dem Bereich.
Alles, was da so mit Kindern und Jugendlichen im Freizeitbereich, von der Konfi-Freizeit über das Zeltlager passieren kann, in dem Portfolio war ich viel unterwegs.
Was muss ich mir denn jetzt unter Amina vorstellen?
Amina ist eine Fachstelle zur Prävention von sexualisierter Gewalt. Uns gibt es seit 35 Jahren in München. Und wir haben uns gegründet mit dem Ziel, Prävention von sexualisierter Gewalt ein eigenes Gewicht zu verleihen. Also das heißt, in der Zeit, in der wir entstanden sind, sind ganz viele Stellen der Intervention entstanden, also wo Betroffene sich hinwenden können, wenn sie sexualisierte Gewalt erlebt haben. Und die Gründerinnen von der Amina haben gesagt, ja super, aber können wir nicht was tun, damit im allerbesten Falle es diese Anlaufstellen für Betroffene gar nicht geben muss. Ne? Also können wir nicht präventiv was davor setzen. Und das ist das, was uns angetrieben hat. Und das machen wir seit 35 Jahren mit der Haltung, dass Kinder und Jugendliche sich nicht alleine vor sexualisierter Gewalt schützen können. Und das bedeutet, dass alle Angebote, die wir machen, wir richten uns immer an die Erwachsenen, seien das Eltern, seien das Fachkräfte, seien das Ehrenamtliche, die Kinder, Jugendliche beraten, begleiten, fördern, was auch immer. Und wir versuchen mit denen zusammen zu überlegen, was könnt ihr tun, um Kinder und Jugendliche in dem Kontext, in dem ihr mit denen unterwegs seid, vor sexualisierter Gewalt zu schützen. Das ist so das Grundding, was uns antreibt. Und da bieten wir von Fortbildungsangeboten über Veröffentlichungen, über Schulungsmaterialien in ganz verschiedenen Formaten ganz verschiedene Angebote an.
Ja, das hat mich sehr beeindruckt, als ich die Webseite nochmal angeguckt habe. Also da steht wirklich viel drin. Sie haben auch, und das fand ich nochmal so besonders ansprechend, Sie haben auch einen Präventionspreis, den Sie verleihen und haben da 7 Kriterien für gute Prävention. Und da kann ich nur sagen, das lohnt sich, auf die Webseite zu gehen. Und da ist eben genau ja auch dieser Gedanke wiederholt, Kinder und Jugendliche sind nicht die Hauptadressatin von Präventionsangeboten, sondern es geht um die Erwachsenen, um die Fachkräfte, um die Eltern, um sonstige Personen im Leben der Kinder.
Genau, und das ist, sage ich jetzt mal, heutzutage, wenn Sie, also wir reden ja heute über Schutzkonzepte, da sind ja ganz häufig die Erwachsenen im Fokus, die was tun müssen. So. Und ich glaube, das ist wirklich nochmal, das muss man sich in die Zeit setzen. Also in den 90er Jahren war das schon ein bisschen abgefahren, ne? Zu sagen, Leute, wenn wir über Prävention sprechen, sprechen wir darüber, dass wir Erwachsene in die Pflicht nehmen, den Schutz für Kinder und Jugendliche zu gestalten. Da gab es halt sehr viele Angebote, gerade so aus den USA, die gerade auch so den Fokus hatten, mit Kindern und Jugendlichen zum Thema zu arbeiten, also Kinder zu stärken. Da gab es so CAP-Programme und wie sie alle hießen. Und da war das schon ziemlich abgefahren, also als in der Gründungszeit. Heutzutage ist das ein Standard, ne? Das muss man ganz ehrlicherweise sagen. Und ich finde auch, gerade wenn man sich mit dem Thema Strategien von Täterinnen und Tätern beschäftigt, dann ist das völlig logisch zu sagen, das geht gar nicht, Erwachsene, Kinder und Jugendliche diese Verantwortung aufzugeben, für den Schutz zu sorgen, sondern es ist völlig logisch, das müssen die Erwachsenen machen.
Absolut. Ich glaube, Jakob und ich stimmen zu 100% zu. Jakob, darf ich für dich mitsprechen?
Ja, das darfst du.
Ja, danke. Also da haben wir schon öfter drüber geredet und wir sind ja auch schon öfter auf so Gedanken gestoßen, wo zum Beispiel in meiner Kirchengemeinde immer noch gesagt wurde, wieso, die hätte ja Nein sagen können. Und das ist ja, also im Nachhinein sogar noch, ich war eine minderjährige Schutzbefohlene und ich hätte Nein sagen können. Und das entlastet offensichtlich den Täter, aber auch alle anderen Erwachsenen drumherum, die nichts gemacht haben. Und dieses Konzept manchmal, Kinder stärken und Kinder ermutigen, Nein zu sagen. Ich meine, das ist ja alles nicht falsch, soll man ja alles machen. Aber das kann es halt nicht sein. Es werden ja niemals alle Kinder stark sein. Nicht alle Kinder werden durchgängig stark sein. Und ich finde ja auch immer diesen Gedanken, wenn wir zum Beispiel in Arbeitsverhältnissen sind, wann sagen wir zu unserer Chefin oder zu unserem Chef Nein? Was kostet uns das einfach, wenn wir an einem Tag nicht arbeiten wollen oder eine bestimmte Aufgabe nicht erledigen wollen? Und hier erwarten wir von Kindern, dass sie sich gegen Erwachsene mit einem Nein durchsetzen, wo wir das selber so oft nicht schaffen. Also das sind immer für mich so Gedanken dabei. Und darum war ich, ja, ich habe mich sehr gefreut über die Webseite. Und der Hintergrund ist ja jetzt, Sie sind in München. Wir sind 800 Kilometer weiter im Norden, würde ich ungefähr sagen, vielleicht 750. Jakob guckt skeptisch.
Bisschen weniger.
Autobahnkilometer.
Ja, okay.
Und wie kommt es, dass wir uns für dieses Gespräch an Sie gewandt haben? Das ist tatsächlich die Sache mit der Inklusion. Wir haben ja diese kleine Serie zu Schutzkonzepten und haben da so ein bisschen geguckt, welche Schutzkonzepte es gibt. Und uns ist da so aufgefallen, da wo wir hingeguckt haben, wird Inklusion nicht so richtig mitgedacht. Also wir haben so ein bisschen gemerkt, dass da bei diesen Schutzkonzepten, da ist ja immer sowas, das heißt Risiko- und Potenzialanalyse, das ist ein Baustein dieser Schutzkonzepte. Und dass zum Beispiel in der Risikoanalyse in Kirchengemeinden das Krippenspiel identifiziert wurde, weil es davor, oder Theaterstücke in der Kirche, weil es davor Umziehsituationen gibt. Und die Lösung dafür war, die Eltern dürfen nicht beim Umziehen dabei sein. Da habe ich gleich gedacht, oh je, nicht jedes Kind kann sich alleine umziehen. Also das gibt unterschiedliche Fähigkeiten, sich alleine umzuziehen, das hinzukriegen. Es gibt auch unterschiedliche Fähigkeiten, sich emotional zu regulieren vor so einer ja doch aufregenden Situation. Und in meiner Erfahrung sind da oft die Eltern diejenigen, die eher beruhigend wirken und viel, ganz gut das alles im Blick haben. Also das heißt, Kinder, die vielleicht mit den Händen nicht so geschickt sind, oder Kinder, die eher emotional zu Gefühlsausbrüchen neigen oder so. Das ist ja auch eine Inklusionsfrage. Und die, finde ich, sind da schon mal auf eine Weise benachteiligt, wenn das das Konzept ist. Außerdem ist es natürlich so, die Gefahren gehen ja nicht nur von den Eltern aus. Also das ist ja auch ein sehr eindimensionaler Blick, wer da gefährdet sozusagen. Und da habe ich einfach mal geguckt, was gibt es zu Schutzkonzepten und Inklusion? Das ist der Hintergrund. Da sind wir nämlich auf Sie gekommen, weil Amina zum Beispiel eine Broschüre dazu hat und ich glaube, ganz vielfältig dazu arbeitet.
Also ich glaube, der Punkt ist einfach, dass wir natürlich dadurch, dass wir eine spezialisierte Präventionsstelle sind, nochmal andere Möglichkeiten haben, die Intensität und die verschiedenen Facetten von Prävention anzugucken. Also, weil wenn Sie eine Fachstelle sind, die einfach sehr viel sich mit der Beratung und Begleitung von Betroffenen auseinandersetzt und nebenbei halt noch irgendwie Prävention macht, dann haben die auch oft nicht die Kapazität und die Power personell, sich sehr spezifische Themen anzugucken. Und das ist natürlich ein Alleinstellungsmerkmal, was wir als Organisation haben. Dadurch, dass wir uns eben nur um das Thema Prävention kümmern, können wir uns natürlich nochmal viel intensiver in diese Facetten eindenken. Und wir haben seit ein paar Jahren, also ich weiß jetzt gar nicht so genau, ich glaube 5, 6 Jahre lang, auch tatsächlich eine Stelle zur inklusiven Präventionsarbeit, die einfach genau diese Schnittpunkte auch nochmal anguckt. Und da sind auch die verschiedenen Veröffentlichungen auch passiert, wo wir einfach nochmal genau überlegt haben, sagen, wie muss das denn aussehen? Sie haben ja auch nicht nur in der Kirche, sondern überhaupt in der Kinder- und Jugendhilfe allgemein mittlerweile die Entwicklung der sogenannten großen Lösung, also zu sagen, wir müssen auch Behindertenhilfe und Jugendhilfe besser miteinander zusammendenken. Und ich denke mal, das ist natürlich auch was, wo wir auch im Bereich der Schutzkonzepte ran müssen, zu sagen, naja, also wie können wir das die denn so gestalten, dass sie für alle gelten? Und ich glaube, ein Punkt, den haben Sie schon ganz, den finde ich total wichtig, ist eben zu sagen, naja, letztendlich müssen wir uns halt gut damit auseinandersetzen, was sind denn die Bedarfe der Kinder und Jugendlichen, die wir betreuen oder für die wir gerade eine Aktion machen oder wie auch immer. Und wie und was und Bedarfe meine ich letztendlich auch nochmal zu gucken, welche Rechte und Kinderrechte stecken denn da dahinter, ja? Und wie können wir das möglichst gut abdecken und gleichzeitig ihren Schutz zu gewährleisten? Dafür muss ich mir differenziert die Sachen angucken und kann nicht sagen, keine Ahnung, so Pauschallösungen zu machen, zu sagen, alle dürfen da nicht rein oder wir machen alles nur im Sechs-Augen-Prinzip. Das ist für Prävention im Gesamten und für inklusive Prävention im Speziellen einfach zu wenig facettenreich gedacht.
Genau, das mit dem Sechs-Augen-Prinzip, das war auch was, das findet sich dann auch zum Teil in Schutzkonzepten, also möglichst keine Zweiergespräche führen. Das geht ja auch quasi davon aus, das ist ja auch eine Sache, will ich einfach nochmal sagen, weil es gibt einfach Menschen, die funktionieren am besten in Zweiergesprächen. Sobald eine dritte Person da ist, ist das ein viel höherer Stress und die können sich, also sehr viele Menschen können sich, glaube ich, insgesamt in Zweiergesprächen, wenn es positiv läuft, am besten öffnen. Aber gerade ja neurodivergente Kinder oder sowas, die möchten gar nicht mit so vielen reden. Für die ist es halt ein viel größerer sozialer Stress, zum Beispiel, wenn noch eine dritte Person dabei ist. Darum ist es eben wichtig, dass man nicht so Schattenschnittlösungen sozusagen entwickelt. Also ich habe auch schon gehört, dass Leute sagen, ja, nee, man darf, also an Schulen, man darf Schülerinnen und Schüler gar nicht anfassen. Wo ich so denke, wir haben aber Inklusion, also in meinem Bundesland zumindest, ja. Ich bin in Bremen, wir haben seit 10, 15 Jahren Inklusion. Das sind Kinder, die brauchen manchmal körpernahe Pflege. Und ein Kind fällt auch mal hin und blutet und ich muss dem Pflaster aufkleben. Das ist also eine Aussage, die so gar nicht realistisch ist. Und das ist ja so die Frage, was macht man denn eigentlich mit sowas?
Ja, ich glaube, das geht eigentlich nur, sich diese Sachen spezifisch anzugucken. Also ich bleibe bei Ihrem Beispiel von dem dürfen wir nicht anfassen oder so. Ne? Ich hatte eine Schule, die tatsächlich mit vielen Kindern mit Integrationsbedarf und dann haben die Lehrkräfte gesagt, zu sagen, wir halten Kinder nicht fest oder so, und sagt, das unterschreibe ich nicht. Das hatten die in dem Verhaltenskodex stehen. Ja? Das unterschreibe ich nicht, das kann ich nicht machen, weil wir haben viele Kinder dabei. Wenn wir das nicht machen, dann verletzen die sich selbst und zwar massiv, ja, und auch andere Kinder im Klassenverbund. Und das ist ja, und dann haben die wirklich sehr, sehr differenziert sich diese Situationen angeguckt. Und er sagt, okay, also was sind denn für uns die Do's und Don'ts, die es in solchen Situationen braucht, zum Schutz der Kinder und Jugendlichen. Und aber, und das finde ich, ist ja genau das, was es an diesen Punkten braucht, was brauchen wir als Erwachsene auch an Unterstützung, damit wir das Gefühl haben, diese Situation ist transparent. Ja, also, weil das ist ja auch eine Funktion von Schutzkonzepten. Die Funktion von Schutzkonzepten ist ja nicht nur zu sagen, wie können wir die Kinder und Jugendlichen vor Übergriffen und sexualisierter Gewalt schützen, sondern eine Funktion von Schutzkonzepten ist ja auch zu sagen, okay, wir schützen Erwachsene vor falschem Verdacht. So. Und wenn die Tür aufgeht, ja, und irgendwie die Situation ist, eine Lehrkraft oder so hält ein Kind fest, weil das Kind irgendwie gerade massiv selbstverletzend unterwegs ist oder irgendwie kurz davor ist, im Klassenzimmer zu randalieren, ja, dann kann das ja für eine außenstehende Person total übergriffig wirken. Und deswegen muss ich ja auch überlegen, zu sagen, wie kriege ich so eine Situation transparent, ne? Also das sind ja die Dinge, die ich miteinander abwägen muss, um dann eine gute Lösung zu finden. Ja, so. Und dann kann das sein, dass ich sage, ich muss dann auf jeden Fall nochmal die Tür aufmachen oder wenn ich sowas mache, um eine möglichste Transparenz herzukriegen oder was auch immer was, vielleicht habe ich noch eine Schulbegleitung in meiner Klasse drin oder. Also das können ja ganz verschiedene Lösungen sein, je nach Setting. Ja. Aber ich denke, das muss ich in die Tiefe diskutieren, um zum einen den Bedarfen der Kinder und Jugendlichen gerecht zu werden und zum anderen den Bedarf auch der Erwachsenen, den finde ich total berechtigt, gerecht zu werden, zu sagen, wie kriege ich denn die Situation transparent und wie kriege ich denn dieses Gefühl auch weg, zu sagen, boah, ich befinde mich hier voll auf Glatteis und das kann ich doch nicht machen. So, ne? Also diese Handlungssicherheit herzustellen, ist, glaube ich, eine ganz wichtige Funktion, die Schutzkonzepte in dem Bereich auch abdecken müssen.
Ich finde das gerade sehr spannend, weil ich auch mit kleinen Kindern gearbeitet habe und ich glaube, alle, die auf kleine Kinder aufpassen, wissen, dass es mal Situationen gibt, wo man die davor retten muss, dass sie auf die Straße rennen oder sowas. Und gleichzeitig ist es ja auch manchmal so, dass man hinterher denkt, habe ich mich da richtig verhalten? Und ich denke immer, so eine Schutzkonzepteentwicklung ist ja auch gut, weil man vielleicht mehr Offenheit unter den KollegInnen entwickelt, dass man mal mehr sagen kann, ich habe da so und so gehandelt. Ich bin mir gar nicht sicher, was hättet ihr denn für Alternativen gesehen? Ich würde jetzt noch mal so ein bisschen zu den Basics zurückgehen. Frau Oeffling, wie würden Sie denn eigentlich ein Schutzkonzept erklären? Was ist das eigentlich?
Naja, also ein Schutzkonzept ist im Prinzip die Zusammenstellung aller Maßnahmen, die in einer Organisation getan werden, um den Schutz von Kindern und Jugendlichen vor sexualisierter Gewalt in dieser Institution sicherzustellen. So kann man sagen. Also das ist eine Bündelung. Das ist letztendlich, wenn Sie wollen, ein Puzzle aus verschiedenen Aspekten. Ja, also wenn mich jemand fragt, oh, jetzt will ich ein Schutzkonzept anfangen, ich weiß gar nicht wie und wie viele Seiten muss denn das haben und wie muss ich das layouten, dann sage ich immer, Leute, holt euch einen leeren Ordner und dann könnt ihr auf die Homepage gehen, entweder eurer Landeskirche oder der UBSKM oder ne, es gibt ja ganz viele, die Auflistungen haben und die sind sehr ähnlich, sage ich jetzt mal, ne? Welche Bausteine gehören zu einem Schutzkonzept dazu? Und dann könnt ihr erstmal anfangen und sammeln. Dann könnt ihr alle Sachen, die eure Organisation, eure Kirchengemeinde oder ne, euer Kindergarten, was auch immer hat, da schon mal reinsortieren. Und dann könnt ihr überlegen, ah, okay, was fehlt uns denn noch? Und vor allen Dingen, was auch wichtig ist, ein Schutzkonzept funktioniert dann, also da gibt es verschiedene Verantwortlichkeiten in diesem Schutzkonzept, wie es in einer Organisation verschiedene Verantwortlichkeiten gibt. Ne? Und die, das heißt, es gibt welche, weiß ich nicht, wenn ich einen Baustein habe, Personal, ja, dann ist es nicht unbedingt die Organistin, die dafür verantwortlich ist, das zu klären, ja, sondern der Kirchenvorstand sei oder so. Aber die ist vielleicht dafür zuständig, im pädagogischen Alltag des Kinderchors zu denken, Moment mal, wie setze ich denn das mit der Nähe und Distanz um? Und was ist denn da okay und was nicht? Und wenn ich auf eine Chorfreizeit mit denen fahre, was muss ich denn da beachten? Und so gibt es verschiedene Verantwortlichkeiten und verschiedene Themen, die da abgearbeitet werden müssen.
Ja, ich glaube, das ist eine sehr gute Illustration eigentlich und zeigt auch, dass es sehr wichtig ist, möglichst viele Personen einzubeziehen in der Entwicklung des Schutzkonzeptes.
Ja, auf jeden Fall, das würde ich auch so sagen. Und ich glaube, der größte Knackpunkt an in der Kirchengemeinde, wenn es nicht läuft, ist, dann haben sie zu wenig Fans. Also ich glaube, die Entwicklung eines Schutzkonzepts in einer Kirchengemeinde funktioniert nur dann, wenn sie genug Menschen haben, die sagen, ja, und das ist uns jetzt wichtig. Und das ist mein Erleben von, dass es schon manchmal auch so eine Erschöpftheit gibt. Ne? Also jetzt haben wir uns aber echt schon lange damit beschäftigt. Und jetzt haben wir aufgearbeitet und da, ja, und wir haben auch Betroffene bei uns in der Kirchengemeinde und ach, das ist ja alles schon so Ewigkeiten her. Aber es ist auch mal gut, ne? So. Und dann zu sagen, nee, jetzt müssen wir uns mal angucken, was machen wir denn jetzt besser für die Zukunft und wie können wir das denn nachhaltig gestalten? Da braucht schon Menschen, die sagen, ey, ich pack das mit dir an, weil da braucht man einen langen Atem. Das kriegen sie nicht in einer Kirchenvorstandssitzung durch, sondern solche Prozesse, deswegen sagen ja viele auch, zu sagen, der Begriff Schutzkonzept ist eigentlich falsch, wir müssten eigentlich von Schutzprozessen sprechen. Das braucht auch einen langen Atem und da brauchen sie Fans und MitstreiterInnen, die mit ihnen gemeinsam das immer wieder wachrütteln, weil sonst wird es brutal anstrengend, das macht keinen Sinn. Das kriegen Sie nicht auf die Kette, da Einzelkämpferinnenmäßig unterwegs zu sein.
Glauben Sie, dass das dann auch Spaß machen kann, in der Kirchengemeinde sowas zu entwickeln?
Ich glaube schon, dass das wirklich Spaß machen kann, weil ich kann ja was davon haben. Ne? Also ich habe das, letztens stand ich an der U-Bahn und dachte, da waren dann so zwei Personen, die haben sich so unterhalten und die waren so, also die waren offensichtlich ehrenamtlich aktiv, ich weiß nicht in welchem Bereich. Und dann sagte der eine zum anderen, naja, so, wenn du mit Kindern und Jugendlichen irgendwie ehrenamtlich aktiv bist, dann stehst du eh mit einem bei dem Gefängnis, ne? Also es ist irgendwie so. Und dann habe ich gedacht, oh, zack, also ist ja ganz schön krass, wenn ich irgendwie so das Gefühl habe, wenn ich irgendwie, weiß ich nicht, Konfi-Begleiter bin oder ehrenamtlich Ferienfreizeiten mache oder die Teestube betreue oder was auch immer was, stehe ich immer mit einem Bein im Gefängnis. Das ist ja hart, ja. Und ich, deswegen würde ich immer sagen, Schutzkonzepte klären viel von dieser Unsicherheit und klären viel von diesem, boah, ich habe das Gefühl, da stehe ich nicht auf sicherem Boden. Und das, finde ich, ist ein total großer Profit. Und deswegen kann das schon durchaus Spaß machen, ne? Weil ich was davon habe. Also weil ich was für mich davon habe, was eine Haltungsklärung angeht, was eine Orientierungsrahmen angeht und was eine Sicherheit angeht. Und deswegen ist es ein total guter Gewinn, sich mit dem Thema zu beschäftigen. Und natürlich gleichzeitig, ja, zu wissen, okay, mein Beitrag ist auch ein wichtiger Beitrag dazu, dass Kinder und Jugendliche hier eine gute Zeit haben. Und das sollen die haben, ja. Und dafür machen wir das. Und dann ist es auch super zu sagen, okay, ich habe mein Bestmögliches dafür gegeben und meinen Beitrag dazu geleistet, dass das gelingt. Und das ist nicht nur sich zu überlegen, wie die Rallye auf dem Zeltlager aussehen kann, sondern eben auch zu sagen, hey, und wie machen wir das eigentlich mit der Übernachtungssituation? Und wenn ein Kind Heimweh hat, wie lösen wir das eigentlich? Und so, ne? Das finde ich auch ganz wichtig.
Ich bin ja eher im Bereich Schule unterwegs und ich denke da, wenn man Schutzkonzepte mehr wirklich als Instrument der Qualitätsentwicklung auch ansieht, dann ist es so, dass das Möglichkeiten gibt, ins Gespräch zu kommen über Fragen, für die man im Alltag gar keine Zeit hat, die aber total grundlegend sind. Also diese Nähe-Distanz-Fragen und so weiter. Und klar ist jetzt eine Kirchengemeinde anders, weil so viele Ehrenamtliche dabei sind. Aber eigentlich geht es ja auch darum zu klären, wie wollen wir die Ehrenamtlichen einbeziehen und was ist deren Rolle und welche Verantwortung dürfen die haben und welche auch nicht zum Beispiel.
Ja, und ich meine, wir befinden uns ja gesellschaftlich immer an dem Punkt zu sagen, es ist immer schwieriger, Ehrenamtliche zu gewinnen, ehrenamtlich aktiv zu sein. Und das ist völlig egal, ob das für irgendeine Hilfsorganisation ist oder für Kirche, ne? Das ist ja gerade wurscht. Und ich glaube, das liegt schon auch mit daran, dass es dann eine Orientierungslosigkeit gibt, zu sagen, was erwartet mich denn da eigentlich und was sind so die Do's und Don'ts. Und das kann ich organisatorisch, deswegen ist es auch wichtig, dass Organisationen sich auf diesen Weg begeben, halt auch so ein bisschen abfedern, indem ich halt sage, hey Leute, so und so sieht es bei uns aus, so werdet ihr qualifiziert, ihr werdet da nicht alleine gelassen. Das finde ich sind total wichtige Punkte, die ich auch als Organisation, Evangelische Kirche in ihrem Beispiel oder in ihrem Falle machen kann, ja, um dann auch Ehrenamtliche zu gewinnen, die diese vielen Jobs von, weiß ich nicht, Begleitung der Kinderbibelwoche über Freizeit, über KonfirmandInnenunterricht oder was auch immer was da abdecken können.
Wir können ja gleich mal dabei bleiben, weil Sie kennen sich ja auch aus in evangelischen Strukturen, das merkt man ja gleich. Wie nehmen Sie das denn ungefähr zurzeit wahr? Wie ist da so die Haltung diesem Thema und den Schutzkonzepten gegenüber?
Also ich weiß nicht, wie das in den anderen Landeskirchen ist. Also es gibt ja in Bayern ein Landeskirchengesetz, was sozusagen alle Organisationen dazu verpflichtet, Schutzkonzepte des Anfang 27 oder ich weiß es gar nicht, also auf jeden Fall vorzulegen, ne? Das ist schon so, dass das halt ganz unterschiedlich wahrgenommen wird, ne? Also die einen, das ist genau dieser, die nehmen das sehr ernst und machen das sehr kontinuierlich und sagen, wow, jetzt müssen wir uns aber wirklich mal gut mit dem Thema beschäftigen. Und dann gibt es die anderen, die sagen, wo gibt es denn die Kirchengemeinde, die so ähnlich ist wie meine, wo ich das mal abschreiben kann und alles dazwischen, ne? Also so, das ist ganz unterschiedlich, so unterschiedlich wie Menschen sind, so unterschiedlich sind die verschiedenen Facetten von Kirche und ich glaube, so unterschiedlich gehen die auch diese Themen an, ne? So. Und ja, das ist natürlich gerade die, die eh in der konzeptionellen Verantwortung sind, weil sie Träger einer, also Kita sind, dann sagen die noch, ja, logisch, ist ja klar, für die Kita müssen wir das machen und so, weil sonst kriegen wir auch keine Betriebserlaubnis oder sonst irgendwie. Also da stehen ja manchmal nochmal andere, nicht nur kircheninterne, sondern auch einfach andere gesetzliche Regelungen im Raum, das zu tun. Da sieht es natürlich nochmal anders aus. Aber ich glaube, da gibt es alles. Wenn man sich natürlich die Forumstudie, die finde ich, hat schon auch nochmal sehr deutlich evangelischer Kirche aufs Brot geschmiert, wo die Eckpunkte, wo es hakt. Ne? Auch was die Entwicklung von Prävention angeht, ja. Und natürlich gibt es diejenigen, die sagen, oh, nee, das ist nicht unser Thema oder das ist Thema der Vergangenheit und jetzt ist doch okay, also jetzt können wir noch was anderes machen. Und wenn solche Mechanismen halt wirken, dann wird es halt schwieriger. Das ist auch klar.
Werden Sie denn auch von Amina aus dann spezifisch zum Beispiel von einer Kirchengemeinde aus gefragt oder von so einem Verbund von Kirchengemeinden, die dann so Reisen zusammen anbieten?
Also wir arbeiten bei Amina ganz viel mit den evangelischen Schulen in Bayern zusammen. Mit denen haben wir auch seit Jahren wirklich eine ganz enge Zusammenarbeit und ja, begleiten da die Ausbildung von Präventionsbeauftragten an der evangelischen Schule in Bayern, die letztendlich dann den Auftrag haben, an ihren Schulen Schutzkonzepte zu entwickeln. Das ist das eine. Und dann werden wir natürlich auch immer wieder auf verschiedenen Ebenen, sei das jetzt das Landeskirchenamt, sei das dann die Gemeinden vor Ort oder so, oder sei das irgendwie, weiß ich nicht, die Gruppierung der KirchenmusikerInnen von verschiedenen Gruppierungen immer mal wieder angefragt, wenn es um spezifische Fragen zur Prävention geht.
Können Sie sagen, ich weiß jetzt nicht, ob Sie die Frage beantworten können oder wollen oder dürfen, aber ich stelle sie einfach mal. Ich fange nochmal an. Also unsere Frage ist natürlich, Sie haben ja sehr viel Erfahrung in dieser Arbeit und welche Stärken und welche Probleme sehen Sie in evangelischen Kontexten?
Also ich glaube tatsächlich, dass die Chancen und Probleme sich nicht ganz krass unterschreiben von anderen Organisationen in ähnlicher Größe. Also so, ne? Ich finde, man kann nicht sagen, oh, die machen das besonders toll und die machen das besonders schlecht, sondern große Organisationen, also bei allen sehr großen Organisationen haben sie das Problem, das sind halt echt Riesendampfer und bis sie die mal ins Fahren kriegen, das dauert so, ne? Und da ist die evangelische Kirche halt auch, oder auch deren Gliedkirchen auch sind das auch riesige Dampfer, die da in Bewegung kommen müssen. So, das ist das eine. Und dann finde ich, ist es schon nochmal eine Frage von personeller Ausstattung. Ja, also das ist natürlich, finde ich das auch immer ein bisschen witzig, wenn dann irgendwie für eine ganze Landeskirche irgendwie eine halbe Präventionsstelle irgendwie dann genehmigt wird, wo ich mir denke, wie soll das funktionieren? Also müsst ihr schon auch irgendwie das auf die Reihe kriegen. Und da kann man schon auch sagen, das funktioniert an der einen oder anderen Stelle gut und dann kann man sagen, aha, da habt ihr was gelernt und dann funktioniert es an anderen Stellen, wenn sie da hingucken, wieder nicht, wo nichts, also Leute, mit diesen Feigenblättern braucht ihr euch nicht wundern, dass da was nicht funktioniert, so. Und wo ich aber schon davon überzeugt bin und das finde ich wichtig, ist, sie werden bei dem Thema Schutzkonzeptentwicklung, da werden nicht alle Leute Juhu schreien. Ja, also das müssen wir einfach so akzeptieren. Schutzkonzeptentwicklung ist immer Organisationsentwicklung. Und das bedeutet, dass sie dann nicht immer nur Fans bekommen und nicht alle jubeln und sagen, wow, cool, endlich machen wir mal was anderes. So, sondern da werden auch welche da sind und sagen, boah, das haben wir schon immer so gemacht und lasst uns das doch bitte weiter so machen, weil das sind wir so gewohnt. Und da habe ich meine Rolle gefunden, da habe ich eine Sicherheit da drin. Und wenn du jetzt willst, dass wir das anders machen, das verunsichert mich total, das finde ich total schwierig. So. Und von dem her glaube ich, dass das an manchen Stellen wirklich wichtig ist, solche Beschlüsse zu fassen, wo es dann auch kein Drumherum gibt. Also sowas wie, es gibt ein Kirchengesetz, was klar sagt und ihr liefert bis dahin ab. Punkt. Dann muss ich an der Stelle Kirchengemeinde nicht darüber über den Sinn und Zweck diskutieren, ob ich das jetzt machen will oder nicht, sondern sagen, Leute, es gibt ein Landeskirchengesetz, wir müssen das machen und es ist mir jetzt, und dann muss ich mich nicht mit den 5 WidersacherInnen im Kirchenvorstand dann abhampeln und sagen, da kannst du jetzt noch 5-mal sagen, dass du das doof findest. Es gibt halt verdammt nochmal dieses Gesetz. Und wir machen das jetzt. Ende. So. Ne? Und das finde ich ist an vielen Stellen schon wichtig. Und natürlich ist es so, dass das, was hinten rauskommt, zum Teil eine unterschiedliche Qualität hat. Ja, und die einen machen das intensiver und die anderen machen das nicht so intensiv und besser und schlechter. Aber diese grundlegende Vereinbarung mal zu haben, zu sagen, das machen wir jetzt. Und das ist jetzt festgeschrieben. Das finde ich ist schon wichtig. Oder auch zu sagen, und wir schulen jetzt alle. Ich weiß, dass Schulungen an ganz vielen Stellen mit sehr, sehr unterschiedlicher Qualität passieren. Ja? Aber überhaupt mal ein institutionelles Grundwissen zu verankern und zu sagen, das machen wir jetzt mal alle, das finde ich enorm wichtig. Und das sind, finde ich, Ankerpunkte, die eine Institution setzen kann, die total wichtig sind und die was voranbringen können, damit Schutzkonzepte auf einen fruchtbaren Boden fallen und da auch weiter sich entwickeln können.
Jetzt haben Sie gerade gesagt, Schutzkonzepte erstellen, das ist etwas, wo man nicht überall nur auf Fans trifft. Jetzt kommen Sie an und sagen, wir müssen jetzt auch noch Inklusion bei den Schutzkonzepten beachten. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt vielleicht noch ein paar Fans weniger gibt.
Nee, weil letztendlich, also ich würde nicht sagen, es gibt mehr oder weniger Fans, weil die Komplexität, die ist ja eh da, ob ich die jetzt benenne oder nicht, ne? Also so, sondern eigentlich haben die Leute eher das Gefühl von, ah ja, genau, die hat es jetzt gecheckt und denkt jetzt mit uns, dass wir das Problem ja auch noch haben, ne? Das ist so ähnlich wie, wenn sie Schutzkonzepte machen, ohne den digitalen Raum mitzudenken, ja? Das ist ähnlich bekloppt, ja, weil dann können sie sagen, haben sie für analog alles geregelt und dann stellen sie fest, ja, aber eigentlich chatten die ganze Zeit, wird die Organisation der Jugendgruppe immer über WhatsApp gemacht und kein Mensch weiß, was in dem Chat passiert. Und von dem her ist es eher ein, ha, okay, die haben kapiert, mit wem wir es hier eigentlich zu tun haben und welche Problemstellungen wir haben. Und die nehmen die auch mit in den Fokus. Also das ist, finde ich, nicht ein weniger Fan sein, sondern das ist eher ein Verständnis der Situation.
Ist aber mehr Arbeit.
Ich weiß nicht, ob das am Ende des Tages mehr Arbeit ist. Weil letztendlich würde ich immer sagen, die Dinge, die ich sauber in die Tiefe diskutiert habe, sind besser, als wenn ich so wischiwaschi halt einfach meine Punkte abgearbeitet habe. Ja? Und wenn ich dann wirklich mir mal ordentlich überlegt habe, okay, was sind unsere Regeln für Nähe und Distanz? Und dann eben sage, so, und jetzt haben wir hier noch neurodivergente Kinder dabei, die bräuchten eigentlich Rückzugsorte und eigentlich haben wir gesagt, keiner darf da alleine sein oder oh, wie machen wir das, wenn jemand Heimweh hat und wie lösen wir diese Situationen? Ja, dann bringe ich eher eine Sicherheit hin, als dass ich mehr Arbeit habe, weil die Leute das Gefühl haben, ihre Probleme sind gelöst und nicht, ich habe wischiwaschi irgendwelche Sachen abgehakt.
Das heißt, Sie würden in so einer Beratung auch wirklich nochmal in so Situationen sehr intensiv reingehen und da versuchen, das aus verschiedenen Perspektiven mit verschiedenen Fragen nochmal anzusehen.
Also, wenn Sie Schutzkonzepte inklusiv denken, dann müssen Sie einmal beachten, Inklusion bedeutet an vielen Stellen, dass Sie mehr Menschen mitdenken müssen. Weil sie einen Fahrdienst noch haben, weil sie noch Begleitungen der einzelnen Kinder, Jugendlichen haben, die eigentlich gar nicht Teil ihres Angebots sind, sondern die dann noch mitkommen und dann auch plötzlich da sind oder so, ne? So, die sind ja da. Und wenn sie Inklusion denken, dann müssen sie quasi aus diesen verschiedenen Persona-Strukturen denken, welche Infos brauchen die? So. Und dann braucht vielleicht der Busfahrer oder die Busfahrerin, die nur den Fahrdienst von A nach B macht, nicht so viele Infos wie die ehrenamtliche Freizeitbetreuerin oder so. Ne? So, das ist das eine. Und das andere ist, dass sie nochmal gucken müssen zu sagen, ja, welche Bedarfe haben denn die Kinder und Jugendlichen, die wir da betreuen? Und das ist ja eine Unsicherheit, die sie aufgreifen, die ja sonst ja eh da ist.
Ja gut, man kann ja auch einfach sagen, Neurodivergenz. Es gibt bei uns in der Gemeinde nicht. Oder geschlechtliche Vielfalt. Haben wir bei uns auf dem Dorf nicht.
Ja, haben wir nicht. Ja, genau. Aber wissen Sie, das ist doch genau der Punkt, Herr Feistauer. Das kann ich schon machen, ja. Aber ich würde sagen, wegducken gilt nicht. Weil einfach nur zu sagen, das haben wir bei uns nicht und deswegen passiert es nicht. So funktioniert ja Prävention nicht. Das ist ja genau der gleiche Mechanismus, wie zu sagen, ja, bei uns gibt es keine sexualisierte Gewalt, weil wir verstehen uns ja alle so gut. Unsere Gesellschaft ist doch so divers. Und so divers wie unsere Gesellschaft ist, ist auch unsere Kirchengemeinde. Und entweder gucke ich dahin und sage, ah, okay, stimmt, ja, dann muss ich alle mitdenken und ich will, dass alle auch dabei sein können. Oder ich kann sagen, nö, ist nicht so, aber dann übergehe ich halt einfach einen Teil.
Hat doch jahrzehntelang gut geklappt.
Wenn Sie nicht wollen, dass Sie sich nicht weiterentwickeln, dann bleiben Sie dabei, ne? Aber das ist das, was ich meine, zu sagen, finden Sie Fans. Ich glaube, es ist mühsam. Wirklich. Wenn Sie ernsthaft Prävention betreiben wollen, ich würde mich nicht abarbeiten an diesen Stereotypen. Das ist echt mühselig. Ich habe da keinen Bock drauf. Ich habe keine Lust, mir ständig von irgendeinem, weiß ich nicht, alteingesessenen Kirchenvorsitz, ich bin jetzt mal sehr klischeehaft, ne, mir immer erzählen zu lassen, so in Bayern wird man sagen, das haben wir schon immer so gemacht, das machen wir weiter so und jetzt geht's so dahin. So. da habe ich keine Lust drauf. Ja, und dann, da kommt auch nichts weiter. Dann kann ich sagen, weißt du was, dann bleib du bei deiner Meinung. Ich habe eine andere. Und weißt du was, ich habe ja auch noch drei andere, die es genauso sehen. Und wir machen jetzt was anderes. Und wir versuchen jetzt, das Rädchen ein bisschen an die andere Richtung zu drehen. Und wenn du nicht willst, dann bleib du mal auf deinem Rad stehen. Aber wenn wir anfangen zu drehen, ich bin überzeugt davon, überdreht sich was für die ganze Gemeinde. Und damit musst du dann auch leben. So, also ich glaube, es ist dieses, das ist so ein Ping-Pong-Spiel. Das ist doch, also da geht so viel Energie verloren, was sie an anderer Stelle so wichtig gebrauchen können für die Entwicklung von schützenden Strukturen. Da diese, ich würde diese Energie umleiten. Das würde ich mir sehr wünschen und das wünsche ich allen, die da aktiv sind, vor Ort in den Gemeinden und in den Organisationen. Wirklich, knüpfen Sie Bünde mit denen, die in die Richtung Prävention ticken und die da was bewegen wollen, und arbeiten Sie sich nicht an den Mauern ab, sondern gehen Sie um die Mauer drumherum. Es ist, sonst kommen Sie nicht weiter.
Oder ein Schutzkonzept inklusiv zu denken, scheint ja dann eigentlich relativ selbstverständlich, wenn die Erkenntnis da ist, dass wir eine diverse Gesellschaft sind.
Ja, würde ich auch sagen. Also ich glaube einfach, genau, wir müssen einfach gucken, sagen, wen haben wir denn da? Und eine Kirchengemeinde ist sehr selten eine homogene Gruppe und ich muss Schutz für die gestalten, die da sind. Und dann muss ich es vielfältig denken.
Was sind denn klassische Fehler in Schutzkonzepten, wo man wirklich sagen kann, also da wurde Inklusion jetzt mal komplett gar nicht bedacht. Ist vielleicht gut gemeint, was da drin steht, und trifft vielleicht auch viele Fälle auch ganz gut zu, aber das ist so ein klassisches Beispiel, wo Inklusion einfach total außen vor geblieben ist.
Naja, also ich glaube, eins war mir ja schon zu sagen, was so Unterstützungsleistungen angeht, ne? Also wir haben natürlich gerade im inklusiven Bereich, wenn wir Inklusion denken, haben wir viele Kinder und Jugendliche, die zum Beispiel, weiß ich nicht, sei das beim Anziehen oder in Pflegesituationen Unterstützung brauchen. Und wenn ich halt dann so Pauschalregelungen von Nähe und Distanz drin habe, von wir sind niemals 1:1 mit Kindern irgendwie unterwegs oder wir leisten keine medizinische Unterstützung oder so, dann ist das halt echt Quatsch, weil das kann ich halt an manche Stellen gar nicht, an diese Stelle mich gar nicht halten, wenn das Kind diese Unterstützung braucht, ja, so. Und dann muss ich halt eher nochmal gucken, und das finde ich ist im inklusiven Bereich dann schon wichtig zu sagen, okay, grundsätzlich machen wir keine medizinische Intervention, das ist nicht unser Job als Betreuer einer Ferienfreizeit, sage ich jetzt mal, ne? So. Aber für dieses Kind müssen wir dann vielleicht eine Sonderschutzvereinbarung treffen, die sagen, und für die machen wir das so und so, also um das transparent zu kriegen, damit dieses Kind vielleicht auch gut an dieser Freizeit teilnehmen kann, ne? Und das, finde ich, ist wichtig, dass wir halt nicht, also dass wir uns diese Differenzierungen nochmal angucken. Das ist das eine. Und das zweite ist wirklich, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt ist, zu sagen, denken Sie die Komplexität an Menschen mit, die da mit dranhängen. Das unterschätzen ganz viele im inklusiven Bereich, dass da ja noch ein Fahrdienst und eine Betreuung und ein weiß ich nicht was, also so ganz viele Facetten damit drin hängen, die zum einen ein wichtiger Motor und eine Rückmeldung für das Schutzkonzept der jeweiligen Organisation sein können, weil die Kids halt auf dem Weg von A nach B vielleicht auch erzählen, das ist super gelaufen, das ist doof gelaufen und so, ne? Und zum anderen aber auch die Infos brauchen von, wie läuft denn das bei uns, ja? Was sind denn bei uns die Do's und Don'ts? Und wir möchten auch, dass du dich daran hältst. Und der Haken ist immer, dass manche dann sagen, ja, aber für die sind wir ja gar nicht zuständig, weil, was weiß ich, das ist ja die Betreuungsperson dieses Kindes, das hat dieses Kind über die Krankenkasse vermittelt bekommen und auf die haben wir ja gar keinen Einfluss, weil die sind ja angestellt, so, ne? Und ich sage, ja, das ist ja schön, aber die sind doch trotzdem bei euch dabei. Also die hocken doch in eurem Klassenzimmer, die hocken doch in eurer Ferienfreizeit dabei, die sind doch bei euch in der Chorprobe, was auch immer, ne, egal. Die können die doch nicht einfach ignorieren, also Assistenzkräfte können die nicht einfach ignorieren und ausblenden und so tun, als wären die nicht da, ne? Und das, finde ich, ist da ins Gespräch zu gehen, zu gucken, auch über diese Verantwortlichkeiten hinweg auszuloten, wie können wir für alle gemeinsam das gut gestalten, das finde ich ist wichtig.
Also bei den Assistenzkräften fällt mir ja auch ein, das ist ja auch, geht ja in beide Richtungen. Also die können ja auch eine wichtige Unterstützung sein, damit Kinder sich äußern können, wenn was nicht in Ordnung ist. Oder die auch selber über Beobachtung zum Beispiel sagen, im Pastor oder im Diakon oder JugendarbeiterInnen eine Rückmeldung geben können und sagen, Mensch, also wenn du das jetzt hier mit Sophia machst, ist es oft einfacher, wenn das so und so ist. Oder das und das ermöglicht, also dadurch wird es Sophia möglich, daran teilzunehmen oder so. Und andererseits ist es natürlich ja auch so, dass natürlich man als Gemeindemitarbeiterin zum Beispiel ja auch guckt, wie verhält sich dann die Assistenzkraft dem Kind gegenüber und gibt es da vielleicht Sachen, wo ich jetzt denken würde, die sich mir nicht erschließen, die mir etwas auffallen oder sowas. Also ich denke, das ist ja auch total wichtig, dass da Erwachsene sozusagen sich einerseits gegenseitig unterstützen können, aber eben auch ein bisschen Blick drauf haben können, wie sich die anderen Erwachsenen verhalten.
Ja, genau. Ja, und ich glaube halt auch gerade bei diesen verschiedenen Präventionselementen, also sei das jetzt auch Beschwerde oder, ne, Beschwerde ist vielleicht ein ganz gutes Beispiel, ist ja auch ein ganz klassischer Eckpfeiler eines Schutzkonzeptes, dann muss ich mir halt auch die Frage stellen, sind meine Beschwerdewege so strukturiert, dass sie auch für alle funktionieren, ja? Und wenn ich halt irgendwie, keine Ahnung, nur die Möglichkeit habe, über ein Formblatt XY meine Beschwerde einzureichen und ich aber vielleicht kognitiv gar nicht gut in der Lage bin, meine Anliegen in Worte zu fassen, dann wird eine Beschwerde von einem kognitiv eingeschränkten Kind niemals da ankommen, sondern brauche ich ein anderes Instrument. Und das, finde ich, ist wichtig bei Inklusion, eben mitzudenken, sagen, erreiche ich mit meinem Ziel eigentlich auch alle Personen, die da sind, ne? Und dann muss ich halt auch, ne, so wie Sie gesagt haben, Herr Feistauer, so eine Kirchengemeinde, das muss ich halt einfach mal akzeptieren, die ist vielfältig, guckt, und dann brauche ich auch verschiedene, vielfältige, ja, Wege, um das zu gestalten.
Jetzt gibt es ja Sachen, die sind relativ offensichtlich. Zum Beispiel, ich sage mal, ein Kind, was in einem Rollstuhl sitzt, da sind gewisse Sachen erforderlich. Rampe sollte man irgendwie mitdenken oder sowas auf einer Freizeit. Das ist aber relativ klar. Also wer da glaubt, dass Rollstühle fliegen können, der lebt, glaube ich, in einer anderen Zeit. Aber es gibt ja auch Sachen, die jetzt vielleicht nicht so offensichtlich sind. Ich habe zum Beispiel in einigen Schutzkonzepten tatsächlich gelesen, dass die Sicherheit der Kinder nachts bei Freizeiten sichergestellt wird, indem männliche und weibliche Jugendliche getrennt schlafen. Habe ich gedacht, ja, eröffnet neue Probleme. Und das ist ja auch ein Punkt, wo jetzt vielleicht für einige nicht von außen sofort erkennbar ist, welche Probleme das sein könnten. Oder wo ja vielleicht auch nicht jede jugendliche Person, die dabei ist, jetzt irgendwie groß damit hausieren gehen will, dass sie sich vielleicht gerade nicht mehr so wohl da fühlt, wo man sie früher mal reingesteckt hat.
Naja, und letztendlich manifestieren sie dadurch ja Geschlechterrollen, ne? Also so, und sie tun ja gerade so. Also wenn das der Aspekt von Schutz ist, ist es schon ein bisschen abenteuerlich, weil ich ja dann gleichzeitig damit sage, dass gleichgeschlechtliche Übergriffe nicht vorkommen. Und das ist ja ein bisschen, es ist ja nicht so. So, und deswegen, also, ne, das finde ich Quatsch, ja, also natürlich gibt es viele gute Gründe zu sagen, naja, okay, also wir überlegen uns mal, wie fühlen sich die Kinder und Jugendlichen denn am wohlsten und wie ist denn die Aufteilung okay und, ne, also das hat schon was mit Schutzraum und Abgrenzung zu tun, aber pauschal zu sagen und deswegen passiert keine sexuelle Gewalt, das ist Blödsinn, weil dann würde ich sagen, es passiert keine gleichgeschlechtliche Übergriffe, das stimmt nicht. So, ne? Und deswegen ist diese Manifestierung von so super, also die geben mir eine Orientierung, Schubladen geben Orientierung und die finde ich auch sinnvoll und richtig, ja. Aber Kinder und Jugendliche passen halt nicht in Schubladen rein. So. Und deswegen muss ich halt auch immer ein bisschen flexibel sein, dadurch, dass die da auch mal hin und her hüpfen. Und genau, also das, ich hatte auch meine Kinderfreizeit, also da waren die wirklich noch klein, die waren irgendwie, keine Ahnung, 6. Klasse oder so, nee, nicht 6. Klasse, 6 Jahre. Und da kam ein Geschwisterpaar und ich gesagt, wir sind zum allerersten Mal von Mama und Papa zu Hause und es waren ein Junge und ein Mädchen. Und der Junge hat gesagt, können wir das bitte so machen, dass ich bei meiner Schwester im Zelt schlafen kann, weil dann schaffe ich das. dann schaffe ich die 2 Übernachtungen und das ist okay. Ja? Und dann finde ich, muss man mit den Kindern und Jugendlichen, mit den Kindern an der Stelle halt diskutieren, zu sagen, okay, passt es für alle anderen auch? Können wir da ein gemischtes Zelt machen? Ist es okay, wenn Jungs und Mädchen zusammen sind und wenn das für die passt, dann finde ich, kann man das auch machen. Bei Teenagern weiß ich nicht, ob ich das machen würde. Ne? Also weil dann gibt es wahrscheinlich auch wieder die, sagen, boah, nee, das ist mir jetzt ein bisschen unangenehm und ich möchte mich schon auch irgendwie umziehen können, ohne dass dann Jungs bei mir im Zimmer sind oder andersrum oder, ne, also so. Aber so pauschal zu sagen, dann haben wir kein Problem, ist immer ein bisschen schwierig.
Das heißt, es geht also eigentlich auch immer darum zu sagen, also weil Sie ja gesagt haben, okay, Schubladen können einerseits helfen, die geben erstmal so eine Orientierung, das ist vielleicht so der Beginn von so einem Schutzprozess dann, aber dann auch immer wieder zu gucken, was passt gar nicht in diese Schublade rein und brauchen wir eine Schublade oder brauchen wir nicht viel mehr, weiß ich nicht, einen aufklappbaren Schrank oder sowas. Also müssen wir nochmal ganz anders denken an der Stelle oder sowas. Das ist ja dann eigentlich auch die Frage.
Ja, genau. Also ich glaube, es geht immer darum, Prävention ist nicht schwarz-weiß, sondern das hat viele verschiedene Grautöne, ja, und die muss ich benennen, besprechen und eine Lösung dafür finden und dann überlegen zu sagen, okay, was haben die Kinder und Jugendlichen für Rechte? Also das finde ich auch wichtig. Wir müssen in den Fokus setzen, um was geht's, ja? Also Kinderschutz heißt in erster Linie, finde ich, auch die Sicherung der Rechte von Kindern und Jugendlichen. Und wenn das der Maßstab ist, zu sagen, okay, wir möchten jetzt mal sicherstellen, dass die Rechte von Kindern und Jugendlichen in unserem Angebot gut gesichert sind, ja, dann kann ich die Frage stellen, zu sagen, okay, wie muss denn jetzt die Regel aussehen, dass das möglichst beachtet ist und trotzdem ich für alle Beteiligten irgendwie Transparenz und Sicherheit liefern kann. Ne, so. Und das muss der Maßstab sein und nicht zu sagen, wir hauen hier jetzt irgendwie so Pauschallösungen in den Raum und denken, dann ist alles gut, weil das wird es nicht sein. Ne? Also wir, keine Ahnung, haben jetzt getrennte Zimmer und dann ist alles super. Ich hatte meine Einrichtung, die hat mir am Ende von der Fortbildung gesagt, ach, Frau Öffling, ist ja super, dass wir da waren. Dass sie da waren, jetzt passiert bei uns ja nichts mehr. Da habe ich gedacht, oh, Himmels Willen, ich fange wieder von vorne an. Ja, also es ist nicht so. Ich muss differenziert, also Prävention bedeutet immer eine Sensibilität dafür zu entwickeln, wie können wir Räume möglichst aufmachen, wie können wir Transparenz schaffen und gleichzeitig aber die Gewissheit zu haben, zu sagen, und es kann was passieren, kann auch immer eine aufdeckende Wirkung haben und ich weiß dann aber, was ich machen muss. Ja, und ich weiß dann, wie ich damit umgehen muss.
Ich habe so den Eindruck gerade nochmal in diesem Gespräch, also zum Beispiel bei so einer Risiko- und Potenzialanalyse, dass es eigentlich mehr darum geht, in der Risikoanalyse möglichst viele fast schon so typische Situationen zu identifizieren. Also nicht eine spezielle, sondern zu sagen, also manchmal ist es ja sehr speziell, weil es speziell um Räumlichkeiten und speziell um Situationen geht, aber dass im Gespräch an so einer speziellen Situation eigentlich eine Art zu denken und zu handeln entwickelt werden kann, weil eigentlich kann man ja nie in so einer Kirchengemeinde, das ist so komplex, da werden sich immer wieder neue Situationen ergeben, die auch mit dem Risiko verbunden sind, die ich jetzt noch gar nicht absehen kann. Also diese ganzen digitalen Sachen entwickeln sich so schnell. Also wenn ich dann Regeln für WhatsApp habe, dann passiert aber wieder was anderes und so, sondern es geht ja eigentlich mehr darum, in der Auseinandersetzung zu sein und grundsätzlich zu reflektieren am Beispiel einer Situation.
Ja, auf jeden Fall. Und es geht halt grundsätzlich davon, überhaupt meine Gesprächskultur dahingehend zu etablieren. Das finde ich ist wichtig, ne? Zu sagen, hey Leute, ich finde es schon, und das kann ja mit ganz pauschalen Sachen anfangen, ich finde es schon immer total schwierig, dass, weiß ich nicht, die Behindertentoilette am Ende des Ganges ganz hinten links ist, wo kein Mensch, also, und der Gang ist schlecht beleuchtet und ich komme da nicht gut hin. So. Und ich weiß gar nicht, und natürlich kann ich irgendwie, bin ich Assistenzkraft und helfe dem Kind oder den Jugendlichen dahin. Aber es ist für mich echt eine schwierige Situation, weil es totale Blackbox, also so, ne, null transparent. Wie kriegen wir das hin? Wie macht ihr das? Wie kriegen wir, also sie werden es nicht komplett umgebaut kriegen, ihr Kirchenzentrum an der Stelle. Aber dann die Idee zu entwickeln von, wie gehen wir mit sowas um? Und wenn sie das wirklich intensiv und kleinteilig diskutieren, dann glaube ich, sind sie 10 Schritte weiter, als wenn sie 20 Pauschallösungen sich irgendwo in einer anderen Kirchengemeinde abgeschrieben haben.
Sie hatten ja auch schon mehrfach Kinderrechte erwähnt. Was finden Sie denn da besonders wichtig? Also wie prägt das Ihre Haltung, das Verständnis von Kinderrechten? Oder das Bekenntnis zu Kinderrechten.
Ich sage jetzt mal, Kinderschutz ist ja so ein ganz abstrakter Begriff an vielen Stellen, ne? Und dann sagen die alle, ja, wie machen wir das? Und ich finde, die einfachste Frage, um zu sagen, sind wir eigentlich eine gute Organisation für Kinder und Jugendliche, ist letztendlich die Frage zu stellen, zu sagen, inwieweit schaffen wir uns denn in unseren Angeboten, dass die Kinderrechte für die Kids erlebbar werden, ne? So. Und da muss ich mir nicht irgendwie die UN-Kinderrechtskonvention mit allen 52 Artikeln rausholen, sondern reicht vielleicht die 10 wichtigsten so, ne? Und dann kann ich halt fragen, okay, Privatsphäre, wie wird denn das bei uns geregelt? Ja, so. Und wie funktioniert denn das eigentlich? Und woran merken denn die Kinder, dass wir ihre Privatsphäre achten? Und das ist, finde ich, in der Chorsituation sicherlich was anderes als auf einer Freizeit und nochmal was anderes als im Schulkontext und nochmal was anderes als im Kindergarten, ja. Oder das Recht gehört zu werden, ja. Und das heißt auch was anderes in einem Chor und das heißt auch was anderes in der Kita oder sonst oder woanders. Und das durchzugehen und zu sagen, woran merken wir das denn? Wo leben wir das vor und wo merken die Kinder und Jugendlichen, dass wir diese Rechte, dass uns das wichtig ist, dass sie da gesehen werden, dass sie da gehört werden, dass ihre Rechte beachtet werden? Das finde ich, ist ein positiver Zugang und weniger ein Verbotszugang von, das dürft ihr alles nicht machen, so, weil das schadet, sondern das ist ein Ermöglichungszugang sozusagen, sagen, ah, okay, das ist uns wichtig, dass Kinder und Jugendliche diese Kultur hier erleben, ja? Und gleichzeitig gibt es eben, also ich lese ja echt viele Konzepte, ja, und dann stehen da immer so, also gerade in Kirchen, finde ich, sind sie zum Teil Experten von wahnsinnig krass coolen Formulierungen, ja, stehen dann so Sachen drin, wie wir haben eine Kultur der Achtsamkeit, wir haben Grenzen, wahrenden Umgang miteinander und also das sind ja alles so blumige Wolkenbegriffe, die da oft in den Konzeptionen stehen und wenn man dann fragt, ja, was meint ihr damit? Dann kommt da häufig nichts, ja, und ich glaube, dass die Beschäftigung an so konkreten Rechten und wie funktioniert das eigentlich, genau das sehr pragmatisch abstrahieren können und sehr pragmatisch sagen können, was bedeutet das für uns? Ja? Das bedeutet für uns, wir gehen nicht über die Grenzen drüber, das bedeutet für uns, wenn ein Kind im Kindergarten seine Kastanie an seinen Platz legt, dass dem seine Privatsphäre, da geht kein anderes Kind dran, Punkt. Ja? Oder wie auch immer, ja, wenn das finde ich, ist wichtig, sich mit so ganz konkreten Dingen zu beschäftigen, was die Kinderrechte angeht, um diesen blumigen, salbungsvollen Begriffen. Und ich finde, Kirche ist da wahnsinnig gut da drin, solche salbungsvollen, blumigen Begriffe zu finden, die wirklich lebendig und konkret werden zu lassen.
Das finde ich jetzt nochmal total spannend. Also wirklich, weil ich finde diese Fragen, die Sie gerade auch gestellt haben, also dieses, woran merken die Kinder das, dass diese Rechte gewährt sind? Das war ja die Frage, ne? Das ist ja schon so ein leichter Perspektivenwechsel. Ich denke, dann geht es ja auch im Grunde genommen sicherlich auch darum, die Kinder und die Jugendlichen auch mal selbst zu fragen, weil das kenne ich aus der pädagogischen Praxis auch sehr, dass man oft dazu neigt, bestimmte Sachen als Erwachsene zu überschätzen. Also man nimmt es oft nicht so differenziert wahr, also was zum Beispiel Partizipation betrifft oder Beschwerdewege oder so. Ich finde, dass man als Erwachsene, als Mitarbeiterin in einer pädagogischen Einrichtung oft denkt, ja wieso, bei uns ist es doch irgendwie partizipativ und irgendwie das dann manchmal schon eine ganz schöne Diskrepanz gibt zwischen dem, was zumindest einige der Kinder oder Jugendlichen sagen, weil es vielleicht nur für manche partizipativ ist und ich das aber überbewerte sozusagen. Und ich finde die Frage ganz gut, woran merken wir das, dass die Kinder die Rechte haben?
Ich finde bei dem Thema Partizipation, das ist ja auch lustig, weil der Blickpunkt, also gerade finde ich in der Jugendarbeit, da tun wir ja so, dass wir da brutal partizipativ sind, ne? Also da wird gewählt und dann haben die irgendwie, keine Ahnung, also gerade in den Jugendverbänden und es gibt ja auch viele evangelische, ne, dann sagen die, ja super und die können ihre Gruppen. Und dann kommt man so ganz pragmatische, zu der ganz pragmatischen Frage, Wer bestimmt eigentlich über das Programm der Ferienfreizeit? So, und dann sagen die, ja, wir. Ich, ah, okay, und wo ist es jetzt partizipativ, ja? So. Und dann wird es halt schwierig, ne? Oder Beschwerde, ja, dann sagen die, habe ich auch schon oft gehabt, dann sagen die, ja, sind die total stolz. Dann sagen die, ja, wir haben eine Beschwerderunde eingerichtet auf dem Zeltlager. Dann haben wir so am ersten Abend dann gesagt, hey, und alle nach dem Abendessen kommt ans Lagerfeuer und wer eine Beschwerde hat, kann die da vorbringen. So. Ja, das ist ja eine coole Idee. Und dann sagen die, ja, aber dann kam am ersten Abend keiner, dann haben wir es halt nicht mehr gemacht. Und dann sage ich, ja, das ist ja toll, aber habt ihr euch mal überlegt, dass erstens ich als Kind oder Jugendlicher mich auch erstmal dran gewöhnen muss, dass es diese Möglichkeit gibt. Zweitens, wenn tatsächlich das ein Parameter meines Schutzkonzepts sein soll, muss ich mir doch mal überlegen, ob diese Form von Beschwerdemöglichkeit der richtige Ort wäre, um über sexualisierte Gewalt zu sprechen. Ich würde mal sagen, nö, ne? Also das meine ich am Lagerfeuer vor allen anderen.
Über Mobbing kann man da auch nicht reden, vor denen, die einen mobben.
Also da kann ich vielleicht noch sagen, okay, das Essen hat nicht geschmeckt oder so. Das kriege ich vielleicht noch über die Dinge. Aber also, na, das sind dann so Punkte, wo ich mir denke, ja, Leute, ihr müsst schon einen Schritt noch weitergehen. Ihr müsst nicht nur die Frage stellen, haben wir eine Beschwerdemöglichkeit, sondern kommen Beschwerden auch bei uns an? Welche kommen bei uns an? Welche kommen bei uns nicht an? Und jetzt sind wir wieder bei Inklusion. Von welchen Gruppierungen, die wir dabei haben, kommen Beschwerden nicht an und warum? Und dann muss ich meine Wege überarbeiten, ja, und sagen, ha, okay, vielleicht ist Mitbestimmung, Beschwerderunde am Lagerfeuer als einzige Option nicht unbedingt nur ausreichend. Vielleicht muss ich mir noch was anderes überlegen. Und das bedeutet auf der anderen Seite halt nicht, dass ich, und dafür möchte ich schon auch warnen, 20 Instrumente dann habe, die ich alle nicht mehr bedienen kann. Aber dann werden sie auch nicht mehr fertig. Aber so eine Mischung zu finden, sagen, ah, okay, dann nehmen wir vielleicht 2 oder 3, es reicht ja auch. Ne? Damit kommen wir klar, das können wir bedienen, auch als diejenigen, die es dann bearbeiten müssen. Dann können wir trotzdem noch verantwortungsvoll die Wege diskutieren. Aber ich habe halt ein bisschen eine Vielfalt eingebaut.
Ich finde das ganz spannend. Das heißt also so, es geht ja einerseits um Zugänge. Das ist ja auch nochmal klar. Also auch wenn das rein, also immer rein sprachlich oder schriftlich ist, dann schließt es ja auch mehrere aus. Und manche brauchen ja auch quasi auch ein Zweiergespräch, glaube ich, um ihre Beschwerde überhaupt formulieren zu können oder um auch zu merken, was ihre Beschwerde tatsächlich ist. Also ich glaube, das ist ja oft auch das Schwierige, zu merken, ich fühle mich gar nicht wohl. Ich habe eine Beschwerde. Das ist ja auch überhaupt erstmal ein Schritt, glaube ich. Also ich denke manchmal, man muss vielleicht gar nicht immer nur mit dem Begriff arbeiten, sondern zumindest in pädagogischer Arbeit ist ja auch, ich merke, da geht es jemandem nicht gut und ich schaffe eine Gesprächssituation, um da mal ein bisschen zu gucken. Und dann denke ich, was aber auch immer so wichtig ist, ist die Macht, also Machtverhältnisse zu reflektieren. Und da neigen wir, glaube ich, als Erwachsene immer ganz stark dazu, erstmal die Machtverhältnisse zwischen uns und den Kindern und Jugendlichen fast zu negieren und zu sagen, ist doch alles auch cool, mit mir kann man doch über alles reden, was natürlich nicht stimmt. Also ich weiß von mir selber auch, dass ich manchmal irgendwie pampig reagiere, wenn ich kritisiert werde, weil ich bin gestresst und ist nicht mehr ideal, so. Aber ein Kind oder eine Jugendliche denkt dann, ah, der kann ich nichts sagen, manchmal, wenn ich das nicht thematisiere und nichts anderes anbiete. Und aber vor allen Dingen auch, glaube ich, dass wir sehr oft die Macht, also die Hierarchien und die Machtunterschiede unter den Kindern und unter den Jugendlichen auch vergessen. Das ist ja auch eine Inklusionsfrage, weil ich würde mal sagen, insgesamt wahrscheinlich eher die Kinder mit Inklusionsbedarf mit nicht so viel Macht häufig ausgestattet sind in der Kinder- oder Jugendgruppe.
Ja, und die besonders Unterstützung brauchen, das halt äußern zu können, ne? Oder zu sagen, wenn sie das Gefühl haben, oder manchmal ist es ja auch andersrum, ne? Zu sagen, also wenn sie Kinder haben, die halt nach außen wahnsinnig aggressiv wirken oder auch verletzend gegenüber anderen, dann scheinen die manchmal schon eine hohe Macht gegenüber anderen Kindern zu haben. Aber das heißt noch nicht unbedingt, nur weil sie, also dass sie das auch artikulieren können oder dass ihr Gefühl das auch ist, ne? So, und das braucht schon eine Unterstützung.
Ja, also wir merken, das sind auf jeden Fall ganz viele Fragen. Ich denke, wir können jetzt so langsam in Richtung des Endes kommen. Und ich würde gerne noch mal so paar Abschlussfragen so, Was wären denn Ihre wichtigsten Tipps? Also Sie haben schon gesagt, holen Sie sich Fans. Das finde ich, das ist absolut, das ist das, was ich heute auf jeden Fall rausnehme. Für die Schutzkonzepteentwicklung und für das Mitdenken der Inklusion von Anfang an. Was noch außer holen Sie sich Fans? Was kann man noch gut machen?
So, A, holen Sie sich Fans. B, seien Sie davon überzeugt, kleine Schritte bringen Veränderung. Also das, finde ich, ist ganz wichtig zu sagen. Wir dürfen nicht davor stehen bleiben, dass ein Schutzkonzept ein anstrengender großer Prozess ist, sonst fangen Sie nie an. Ja? Da finden Sie tausend Ausreden, warum Sie als Kirchengemeinde sich nicht auf den Weg machen. Weil jetzt ist kurz vor Weihnachten und dann kommt die Konfi-Vorbereitung und dann sind wir schon vor der Sommerpause und ein Sommerfest ist irgendwie auch noch und Ernte dann kommt dann auch. Also Sie finden immer Ausreden, warum es nicht geht. Ja? Und das ist Blödsinn, ja, sondern Sie müssen überlegen, welche kleinen Minischritte kann ich denn trotzdem gehen, ja, im Kirchenvorstand, in der ehrenamtlichen JugendleiterInnenrunde, im Pfarrbüro, im, wie auch immer, ne? Völlig egal, in welchen Konstellationen, es gibt ja viele Gruppierungen innerhalb einer Kirchengemeinde und was ist denn der kleine Schritt, für den wir Verantwortung tragen? Und der für uns wichtig ist, den wir heute diskutieren können. Und dann muss das nicht ein Riesending sein, aber das, finde ich, ist wichtig. Und dann müssen Sie halt so salamitaktikmäßig sich das übers Jahr verteilen. Weil keine Kirchengemeinde dieser Welt wird sich irgendwie, keine Ahnung, 3 Tage auf Klausur einsperren können und alle Facetten durchdeklinieren können. Das ist Quatsch. Kriegen Sie nicht hin, ja? Und wenn Sie das machen, dann ist oft viel Copy-Paste und jetzt haben wir ein schönes, hochstilisiertes, toll gelayoutetes Pamphlet, was wir uns auf die Homepage setzen können, aber wenig im konkreten Handeln geändert. Und mir ist wichtiger, im konkreten Handeln was zu ändern und das bedeutet, wir brauchen immer wieder mutige Leute, die den Knopf drücken und sagen, ah, und übrigens, aus Sicht der Prävention müssen wir uns das jetzt auch nochmal überlegen. Ach was, ihr planten eine Ferienfreizeit, habt ihr euch denn schon überlegt, wie ihr euch das mit dem Thema Nähe und Distanz bei den macht, wenn jemand Heimweh hat? Ach ja, okay, die neuen KonfibetreuerInnen starten. Was sind denn die wichtigsten Punkte? Habt ihr schon erweiterte Führungszeugnisse abgegeben und wie sind denn die wichtigsten Punkte, die ihr dafür braucht? Ne? Ach, ihr habt, weiß ich nicht, ehrenamtliche LektorInnen. Haben die schon den Verhaltenskodex der Kirchengemeinde gesehen? Also diese Punkte immer wieder an den verschiedenen Facetten von Gemeinde mitzudenken, das finde ich ist ganz wichtig. Dann entsteht Schutzkonzept in Kirchengemeinde vor Ort und nicht durch das Hochglanzbroschürchen, was ich mir auf die Homepage stelle. Und das kann jeder und jede, die in Gemeinde aktiv ist, lostreten und weitertreten. Und das würde ich mir wünschen für ganz viele Organisationen. Auch manchmal reicht vielleicht die Frage zu stellen, zu sagen, wie macht ihr das denn so und so? Ich wollte mal nachfragen, ne? Dann passiert manchmal auch schon was, ne? Zu sagen, ah, stimmt, das haben wir uns noch gar nicht so genau überlegt, wie wir diese Situation lösen. Aber guter Hinweis. Machen wir mal, dann kriegen Sie eine Antwort darauf. Dann ist schon im Bereich Schutz viel passiert.
Ja, vielen Dank für diese Worte. Das ist auch immer was, wo ich so denke, das ist ja auch was wir alle machen können oder auf jeden Fall auch alle von uns, die, also alle, die Kinder haben zum Beispiel, da, wo die Kinder auch als Jugendliche ihre Zeit verbringen, da mal zu fragen, wie ist das mit euren Schutzprozessen? Wie sieht es aus? Wo sind die Beschwerdewege? Also da finde ich alle Eltern oder Sorgeberechtigten, die das hören, die eben Kinder haben, die noch unter 18 sind oder also noch in solchen Einrichtungen sind, einfach mal fragen, wie ist das und erneuert ihr das und habt ihr Fortbildung in dem Bereich?
Ich finde, das kann man auch ganz wertschätzend sagen, ne? Zu sagen, das haben Sie sich bestimmt schon toll überlegt. Mich würde es mal nur interessieren, wie haben Sie sich denn die Übernachtungssituation gedacht? Also, steht da nicht drin, ja, aber ich bin mir sicher, Sie haben sich da schon total viele Gedanken dazu gemacht. Sagen Sie doch mal, wie läuft denn das?
Vielen Dank. Mir hat das nochmal ganz viele Gedanken mitgegeben. Auch ich finde vor allen Dingen die Idee mit den Fans richtig gut und die Energie, sich aufzuteilen und zu sagen, und auch die kleinen Schritte und einfach auch anzufangen. Das ist so das, was ich für mich ganz stark heute raushole.
Nicht zu viel Zeit dafür verwenden, die vollkommen überholten Denkmuster zum 37. Mal durchzudiskutieren, sondern einfach mal machen.
Ja, gibt's noch was Sie zum Abschluss gerne sagen würden?
Ja, ich finde, der weiß auch, was gesagt, einfach mal machen, ne? Also nicht gegen die Wand rennen, drumherum gehen, das ist ein guter Punkt. Ansonsten, ja, Prävention muss Spaß machen und das finde ich ist wichtig, dass sie diesen Spaß nicht verlieren und vor allen Dingen natürlich für alle, die da bereit in dem Bereich dabei sind, auch immer gut auf die Selbstfürsorge zu gucken. Ich finde, das darf man auch nicht vergessen, ne? Zu sagen, wir können gut für Kinder und Jugendliche schützend unterwegs sein, wenn es uns auch selber gut geht. Und deswegen müssen wir diese Parameter ja stricken, dass wir Fans uns suchen, dass wir uns auf die positiven Dinge fokussieren, die wir verändern können, die in unserem Kompetenzbereich liegen, weil dann haben wir einen guten Motor, den wir gestalten können und werden nicht irgendwie von dem Mantel von Frustration und Resignation erschlagen.
Das sind doch wunderbare Schlussworte. Wir bedanken uns ganz herzlich, Yvonne Oeffling von Amina e.V.
Schön, dass Sie hier gewesen sind. Und wir bedanken uns bei allen, die uns bisher zugehört haben und wünschen eine gute Zeit bis zur nächsten Folge.
Bis dann, tschüss.
Tschüss.